Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Montag, der 28. November 2022, der Tag, nachdem die deutsche Nationalelf leider einen Punkt gemacht hat, weswegen sie weiter teilnimmt an dieser verkackten Fußball-WM. Also nicht, dass ich es Deutschland nicht gönne. Nein, ich wünsche natürlich unseren Jungs, wie es gerne heißt, nur das Beste. Aber in diesem Fall wäre ich aus Gründen, die ich nicht mehr erläutern muss, nicht unfroh gewesen, wenn das ganze schauerliche Spektakel schon jetzt ein Ende genommen hätte. Aber es geht weiter. Und es ist auch ein Tag heute, an dem, man kann es lyrisch sagen, das Jahr in die Zielgerade einbiegt. Gestern war schon der erste Advent. Ihr habt sicher brav ein Kerzlein angezündet. Dankeschön, wunderbar. Und dann kommt jetzt auch so langsam besinnliche Weihnachtsstimmung auf. Ja, es ist die Zeit der ruhigen Besinnung und ja, auch die Zeit der Vergebung. Spürt ihr, dass mein Privatradioseminar bei Antenne 104.6 Brandenburg 97.4 erfolgreich war? Ja, wir haben dieses Jahr viel Böses angestellt, das ist klar. Wem muss man jetzt seine Sünden erlassen? Da gibt's natürlich viele, denen nicht mehr zu helfen ist. Wladimir Putin zum Beispiel oder auch der Emir von Katar. Franziska Giffey, die Liste ist lang. Aber es gibt einen da draußen, dem die Bundesrepublik Deutschland jetzt wieder auf die Beine helfen muss. Die Kollegin Gabi Biesinger hat auf diesen Missstand schon Mitte November hingewiesen.
Ja, zuerst hat die Sun darüber geschrieben und heute berichten auch andere Zeitungen, dass Boris Becker wohl für ein Schnellverfahren zugelassen worden sein soll, bei dem ausländische Häftlinge in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden, um die vollen britischen Gefängnisse zu entlasten. Und dieses Programm ermöglicht ausländischen Staatsangehörigen, die zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurden, eine Abschiebung zum frühestmöglichen Zeitpunkt.
Ja, und was macht man dann mit einem verurteilten Straftäter wie Boris Becker nach der Abschiebung aus Großbritannien? Was winken da für Jobperspektiven? Denn wir wissen ja, dank der Union darf selbst ein Boris Becker auch nach der Einführung des Bürgergelds nicht auf der faulen Haut liegen. Nein, hier sind Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gefragt. Ein erster Tipp, was der gefallene Star des deutschen Tennishimmels jetzt tun könnte, den habe ich direkt mitgebracht, denn wir sind ein Service-Podcast, Leute, das wisst ihr. Ja, auch wenn die ganzen Bäcker- und Glasproduktionsbetriebe immer meckern und in den Medien wegen der hohen Energiepreise auftauchen, eine wichtige Branche hat es dieses Jahr gefühlt zumindest noch viel schwerer. Es sind die Weihnachtsmänner.
Wie auch in der Gastronomie hätten sich die Menschen andere Jobs gesucht. In diesem Jahr sei die Nachfrage nach Weihnachtsmännern aber wieder groß. Laut der Berliner Weihnachtsmannzentrale gäbe es aber auch alters- oder krankheitsbedingt viele Ausfälle.
Ja, wenn die Weihnachtsmannzentrale Berlin hier schon Alarm schlägt, dann ist da wirklich Not am Weihnachtsmann. Die Weihnachtsmannzentrale ist schließlich die einzige Behörde in der Bundeshauptstadt, die derzeit nicht wegen der Vorbereitung zur Wahlwiederholung vorsorglich den Betrieb eingestellt hat. Und ich bin mir fast sicher, dass das eine öffentliche Behörde ist. Wo könnte sich ein Bewerber denn melden, wenn er jetzt noch Weihnachtsmann in der Bundeshauptstadt werden möchte?
Am späten Nachmittag findet im Berliner Tierpark eine Weihnachtsmann-Vollversammlung statt, auf der werden Kostüme kontrolliert und die Geschenkesäcke ausgegeben. Danach sollen im Tierpark erste Geschenke verteilt werden.
So früh im Jahr schon Geschenke verteilen? Naja, das kann auch kein Ausweg für gefallene Tennisspieler sein. Vielleicht ist dieser neue Karriereweg für Boris Becker dann doch nix. Schade. Aber wir finden noch was für dich, Boris. Wir finden noch was. Garantiert. So, kurz vor Weihnachten ist es aber noch nicht überall besinnlich. Da muss noch die Jahresbilanz aufgestellt werden, offene Rechnungen wollen beglichen werden und die eine oder andere Note für die Jahresperformance muss auch noch rausgehauen werden. Das hat in einem Interview mit der Bild am Sonntag auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil übernommen. Er hat die Ampelregierung mal, sagen wir, bewertet. Also ganz objektiv, versteht sich. Er hat ja da auch keine Aktien drin, zwinker, zwinker. Und er ist zu einer Schulnote gekommen, die so oder so ähnlich auch von CDU-Chef Friedrich Merz vergeben worden wäre, vorausgesetzt, dass er gerade mal wieder so tut, als ob er konstruktive Oppositionsarbeit machen würde. Hat er noch nie, wissen wir alle, behauptet er nur manchmal. Lars Klingbeil jedenfalls, um zu ihm zurückzukommen, gibt der Ampel, die von seiner SPD angeführt wird, eine 3+. Eine 3, egal ob mit Plus oder ohne Plus, dafür mit Minus, bedeutet erstmal nur, dass die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht. Zitat Ende. Ja, so stand's auch schon in meinem Zeugnis. Da könnte man natürlich schon mal Zweifel äußern. Warum der Chef der größten Regierungspartei hier nicht eine bessere Note gewählt hat, begründet er folgendermaßen, wieder Zitat, ein bisschen weniger öffentlicher Streit führt auch dazu, dass die Noten besser werden. Zitat Ende. Ganz schön oberlehrerhaft für so einen Klingbeil, oder? Das ist zumindest noch positiver als die Bilanz, die man derzeit bei der grünen Jugend zieht. Deren Bundesvorsitzende Sarah Lee Heinrich hat dem Spiegel gerade gesagt, dass kaum etwas besser und vieles immer schlimmer werde. Das bezog sie aber nicht auf die Bundesregierung, sondern auf die Zukunftsaussichten ihrer Generation. Das wäre dann auf jeden Fall eher eine 5 plus und keine 3 plus mehr. Kommen wir damit zu einem Mann, der sich selbst schon all seine Sünden vergeben hat. Genau, es ist Chinas KP-Generalsekretär auf Lebenszeit, Xi Jinping. Beziehungsweise geht's um die Lage in der Volksrepublik, die er und seine Regierung mal wieder wahnsinnig gut unter Kontrolle haben.
Menschen rufen nach einem Ende des Lockdowns und durchbrechen Corona-bedingte Straßenbarrieren. Das ist auf Videos zu sehen, die sich Freitagnacht in chinesischen Online-Medien verbreitet haben. Medienberichte bestätigen, dass es in Urumqi, der Hauptstadt des chinesischen Landesteils Xinjiang, Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegeben hat.
Ja gut, dass in Xinjiang protestiert wird, das kann mal passieren. Da wohnen ja schließlich auch diese aufmüpfigen Uiguren, die die kommunistische Partei erst noch so richtig unter Kontrolle bringen muss. Und wenn 10 Menschen wahrscheinlich wegen der Corona-Maßnahmen bei einem Hausbrand ums Leben kamen. Alles halb so schlimm, solange das einfach im Rest des Landes niemand mitkriegt. Woanders in China steht's bestimmt viel besser. Und es sieht entspannter aus, oder?
Nach Protesten in der Nacht in Shanghai gingen diese auch im Laufe des Tages an der gleichen Stelle weiter. Die Polizei hatte an der Urumqi-Straße, die nach der Stadt Urumqi im Landesteil Xinjiang benannt ist, zwar in den frühen Morgenstunden alle Blumen, Kerzen und Plakate weggeräumt, doch die Menschen kamen am Mittag wieder zurück.
Verdammt, Proteste in der größten Stadt des Landes, dem Herzen der gigantischen Volkswirtschaft, das kann doch nicht wahr sein. Da haben die das Land nicht mehr unter Kontrolle, oder was? Und das alles nur, weil die Regierung ihre Covid-19-Restriktionen knallhart und ohne Rücksicht auf Verluste fortsetzen will. Wer hätte nach 2,5 Jahren Ausnahmezustand damit rechnen können? Offenbar nicht die Staatsführung um Xi Jinping. Aber abgesehen von Xinjiang und Shanghai muss es doch ruhig gewesen sein. Die Partei hat doch den Rest des Landes im Griff, oder? Da bin ich jetzt wirklich sicher. Da haben wir jetzt nichts mehr zu erwarten, oder?
Auch an der Tsinghua-Universität in Peking kamen nach Berichten in den chinesischen Online-Netzwerken hunderte Studierende zusammen, um gegen die Corona-Lockdowns in China zu protestieren.
Mein Gott, sag mal, hört das denn gar nicht mehr auf? Das ist nicht mehr mein China! Die ersten landesweiten Proteste seit dem Massaker auf dem Tiananmenplatz im Jahr 1989 sind das übrigens laut Beobachtern schon. Dass Protestierende in chinesischen Großstädten Parolen rufen wie »Nieder mit der kommunistischen Partei« oder »Nieder mit Xi Jinping«, das erfüllt einem dann doch irgendwie mit Überraschung und Hoffnung. Und ja, jetzt können wir es ja auch mal festhalten. Proteste gegen die Regierung und die Corona-Maßnahmen sind irgendwie gleich viel sympathischer, wenn sie nicht im sächsischen Freital stattfinden, sondern in Peking. Wie unterschiedlich man doch auf diese beiden Protestbewegungen schauen kann.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Die Bundesregierung, wir erinnern uns, die 3-Plus-Truppe unter Führung von Kanzler Scholz, wird sich heute bemühen, die Zeugnisnoten noch ein kleines bisschen zu verbessern. Deshalb trifft sich das Kanzleramt heute mit Vertretern der Rüstungsindustrie zum gemütlichen Adventsplausch. Beziehungsweise möchte man sich heute professionelle Hilfe holen zur Frage, wie die bedingt abwehrbereite Bundeswehr sich denn Munition beschaffen könnte. Stichwort Zeitenwende, wir erinnern uns. Das Wort nehmen einige Regierungsmitglieder gar nicht mehr aus dem Mund. Hören wir nun das Fallbeispiel der Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht.
Zeitenwende heißt Kampfbereitschaft, heißt schnelle Verfügbarkeit, heißt Durchhaltevermögen.
Zeitenwende heißt aber auch, hätte sie noch anfügen können, dass die Truppe zeitgemäß ausgestattet sein muss.
Das könnte dann sicherlich ein langes Treffen heute im Kanzleramt werden. In der uruguayischen Stadt Punta del Este finden heute Verhandlungen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung von Plastikmüll statt. Nach mehreren Verhandlungsrunden soll ein neuer internationaler Vertrag entstehen, der die Verschmutzung vor allem der Weltmeere mit Plastik reduzieren könnte. Derzeit werden nach Schätzungen 400 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr weltweit produziert. produziert.
Die Zahl des Morgens.
Und die Zahl heute ist 100 Millionen. In Dollar umgerechnet hat die Volksrepublik China, da ist sie wieder, guck, gerade Kuba, diese Summe als Wirtschaftshilfe gespendet, um die Folgen der derzeitigen Wirtschaftskrise zu bewältigen. Kuba leidet unter regelmäßigen Stromausfällen und weiteren Problemen durch die chronisch veraltete und marode Infrastruktur. Der kubanische Präsident Díaz-Canel hat gerade einen Empfang mit Chinas Staatschef Xi Jinping absolviert. Zuvor war er auch zu Besuch in der Türkei, Algerien und Russland.
Wach und wichtig. Das Interview.
Die Ukraine wird entweder frei, unabhängig und europäisch sein oder es wird sie überhaupt nicht mehr geben. So hat es der ukrainische Autor Andrei Kurkov kurz nach der russischen Invasion seines Landes aufgeschrieben. In seinem Tagebuch einer Invasion hat er die Ereignisse der ersten Wochen und Monate nach dem Angriff aufgeschrieben und klar aufgezeigt, was auf dem Spiel steht. Für die Ukraine, aber auch für das freie Europa. Für sein Tagebuch wird Kurkov heute mit dem Geschwister-Scholl-Preis in München ausgezeichnet. Und ich kann mit einem der Jurymitglieder des Preises sprechen. Aleida Aßmann ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und jetzt zu Gast bei Wach und Wichtig. Guten Morgen, Frau Aßmann.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Was für eine Bedeutung trägt der Geschwister-Scholl-Preis?
Ja, der Geschwister-Scholl-Preis ist wichtig geworden in der Öffentlichkeit. Es gibt ihn ja schon seit 1980. Und er hat ein Profil, das eher sehr heterogen ist. Also mal stehen die öffentlichen Personen der Politiker im Vordergrund, mal ist es eine intellektuelle Intervention oder ist es auch der literarische Stil manchmal, der im Vordergrund steht. Also es gibt eine große Bandbreite der möglichen Preisträger. Und diesmal würde ich denken, es sind alle Komponenten eigentlich sehr gut zusammengefasst.
In den vergangenen Jahren haben so unterschiedliche Personen wie der spätere Bundespräsident Joachim Gauck, die russische Journalistin Anna Politkovskaya oder der US-amerikanische Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald gewonnen. Wie reiht sich denn Andrei Kurkov jetzt in diese Reihe ein?
Also zunächst einmal ist das Votum für einen Ukrainer ja etwas, das inzwischen auch in anderen Jurys berücksichtigt wurde. Bis hin zum European Song Contest gab es da einfach die Möglichkeit, hier Solidarität auch zu äußern mit Preisverleihungen. Aber darüber hinaus würde ich sagen, ist das ein ganz glücklicher, eine sehr glückliche Wahl, weil hier alle wichtigen Punkte für den Scholl-Preis zusammenkommen. Es geht ja im Wesentlichen darum, den Geist der Geschwister Scholl in die Gegenwart hineinzubringen. Und in diesem Fall würde ich sagen, ist das dadurch gelungen, dass Kurkov uns ein Porträt der ukrainischen Gesellschaft gibt, die sehr stark auf Widerstand, Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung ausgerichtet ist. Und dieser kollektive Geist gewissermaßen des Widerstandes, der da gerade aktiv durchgehalten wird, der ist absolut im Sinne der Weißen Rose. Und da würde ich mal das letzte fünfte Flugblatt nehmen und daran erinnern. Da geht es ja um den Entwurf eines neuen Europa, was es damals ja noch gar nicht gab. Und da geht es ausdrücklich auch um friedliche Zusammenarbeit und einen Kampf gegen den imperialistischen Machtgedanken, den man überwinden möchte. Also dafür ist ja die EU gegründet worden. Und es ist auch genau dieses Europa, in das die Ukrainer jetzt auch zurück wollen oder hinein wollen.
Wir haben es erwähnt, dieses Jahr wird der Geschwister-Scholl-Preis an Andrei Kurkov, den ukrainischen Schriftsteller, für sein Werk Tagebuch einer Invasion verliehen. Was hat Sie als Jurymitglied hier literarisch überzeugt?
Also zunächst mal muss ich sagen, es ist keine übliche Chronik. Die Chronik wird ja im Moment überall einem angeboten in allen Medien. Auch die Zeitungsberichterstattung hat ja diesen Chronikcharakter. Hier geht es wirklich um sehr, sehr persönliche Aufzeichnungen, die man eben in ein Tagebuch schreibt, das nun öffentlich ist. Und in diesem Tagebuch macht er unterschiedliche Dinge. Also ich würde sagen, zunächst einmal ist es ein Beispiel dafür, wie er in seinem Land kommuniziert. Er weiß von Anfang an, er kann diesen Krieg nicht beschreiben, aber er kann auch nichts anderes mehr schreiben. Er sagt, dass diese neue Realität seine Vorstellungskraft schlechthin übertrifft, aber er muss sich damit auseinandersetzen. Und er tut es als ein Zeuge. Und da sagt er einmal, er möchte alles sehen und hören, was derzeit im Land geschieht. Und er hat tatsächlich auch hunderte von Geschichten gehört. Er hat diese Menschen alle getroffen. Er redet mit ihnen. Er ist ein extrem sozialer Autor. Niemand, der sich zurückzieht an seinen Schreibtisch, sondern ständig telefoniert und auch extrem gut vernetzt ist in ganz verschiedenen sozialen Kontexten. Und dieses alles Sehen und Hören, das ist genau der Inhalt. Und immerzu eben als sehr zugewandter Freund, Familienangehöriger oder Künstler. Er redet mit anderen Menschen und zeigt uns, wer da alles lebt und wer alles konkret davon betroffen ist. Also es ist eigentlich ein sehr bewegendes Dokument für die Gesellschaft selbst, die ukrainische Gesellschaft, der er damit ein sehr bewegendes, sehr menschliches Porträt erstmal schafft.
Kukow sieht ja auch eine große Bedeutung dieses Konflikts für ganz Europa. Was können wir in Deutschland von seinem Werk lernen?
Also was er außerdem noch in seinem Tagebuch tut, sind zwei Sachen. Auf der einen Seite möchte er erklären und aufklären und dann auch damit verbunden auch wirklich so etwas wie grundsätzliche Bekenntnisse und Appelle veröffentlichen. Also es ist ein Buch für die Nicht-Ukrainer, denen er sehr vieles erklären möchte über sie. Zum Beispiel gibt es sehr wichtige Passagen, in denen er den Unterschied zwischen Russen und Ukrainern erklärt. Aber auf eine Weise, die durchaus auch an die Geschichte angelehnt ist. Er zeigt zum Beispiel, dass die Russen sich sehr viel mehr als ein Kollektiv verstehen. Das geht so weit, dass sie auch nicht immer auf die Straße gehen und protestieren, wie es die Ukrainer tun, und dass sie sich das vielleicht in langen monarchischen Zeiten abgewöhnt haben. Die Ukrainer dagegen, und das macht er sehr stark, sind nicht obrigkeitshörig, lieben ihre Freiheit und den Protest. Er macht das deutlich am Beispiel. Es gibt da 400 Parteien, im Gegensatz zu der Einheitspartei. Also es geht ihnen nicht um Stabilität und Sicherheit und Ökonomie, sondern sie seien, so das Porträt von Kukow im Herzen, liberal und wirkliche Individuen. Das ist also das Bild, das er uns nahe bringen möchte. Das meine ich mit, er will erklären, aber er will auch aufklären über die Geschichten der Kontinuitäten der Gewalt in seinem Land. Und das sind auch bewegende Passagen und Essays, in denen er zeigt, wie sich dort die Geschichte wiederholt. Und er wollte ja eigentlich einen Bürgerkriegsroman 1919 schreiben, als es auch um eine, sagen wir mal, Zerstörung von ukrainischer Geschichte und Kultur ging. Das musste er weglegen, um jetzt den Krieg zu beschreiben. Und was er sieht, ist, dass sich tatsächlich die Geschichte hier außerordentlich offensichtlich wiederholt.
Andrei Kukow ist wohl eine der bekanntesten literarischen Stimmen aus der Ukraine, eine, die auch in Westeuropa viel gehört und gelesen wird. Er beschäftigt sich seit Jahren auch literarisch mit den russischen Angriffen auf die Ukraine, zum Beispiel im Roman Graue Bienen. Warum hat es bis jetzt gedauert, bis er ausgezeichnet werden konnte? Gab es da in der Jury einen blinden Fleck in der Wahrnehmung der Ukraine?
Die Wahl auf ihn ist sehr schnell gefallen und war auch gar nicht strittig. Warum er bisher noch nicht dabei war, kann ich natürlich jetzt nicht erklären. Ich bin ja auch erst seit 2 Jahren in der Gruppe drin. Aber er ist insofern ein ganz wichtiger Autor, nicht nur, weil er dieses historische Erklärungspotenzial in sein Tagebuch alles hineinschreibt, sondern uns eben auch, und deswegen ist es die Wahl für dieses Jahr und diesen Augenblick, weil er uns immer wieder an den Satz erinnert, den Sie ja auch eingangs zitiert haben, die Ukraine wird entweder frei, unabhängig und europäisch sein oder es wird sie nicht mehr geben. Und was er uns damit klar macht, ist, dass wenn es sie nicht mehr geben wird, dann tragen wir dafür eine Mitverantwortung. Er sagt nämlich, diese Dinge hat es schon öfter gegeben, Genozide, Völkermord, natürlich in den 30er Jahren den Hungerkrieg, den Holodomor, aber heute kann man Menschen eben nicht mehr heimlich töten und die ganze Welt erfährt davon. Es geschieht vor den Augen der Welt. Und diese Tatsache ist aber noch keine Garantie, dass die Welt auch wirklich darauf reagiert. Deswegen muss man zusätzlich Überzeugungsarbeit leisten und den Menschen vermitteln, dass wir tatsächlich im Moment in einer politischen und zivilisatorischen Katastrophe leben, in der wir mitentscheiden, welche Zukunft wir haben werden.
Und was wäre eine intellektuelle Auseinandersetzung über die Ukraine in Deutschland ohne einen offenen Brief? Auch Sie haben gerade beim Spiegel einen Brief unterschrieben, der dort erschienen ist. Sie haben ihn mit unterzeichnet, in dem für die Ukraine eine noch stärkere Unterstützung im Winter gefordert wird. Warum halten Sie die Unterstützung für wichtig?
Also ich halte die Unterstützung für sehr wichtig, weil es um Praxis geht. Also wir dürfen nicht nur debattieren und diskutieren, was wir furchtbar gerne tun, und da verhaken wir uns und dann polarisieren wir uns oder wir lassen die Dinge auch wieder ruhen, weil sie uns ermüden. Es geht einfach um den Aufruf zur Hilfe, als in Form von Spenden oder eben anderen praktischen Vorschlägen, Allianzen zu bilden mit Städten oder Betrieben oder Schulen. Also eigentlich jeder kann was aus seiner Perspektive tun, um in diesem Winter diese Signale der Hoffnung zu stärken. Und dafür gibt es ja auch den 10. Dezember als den Menschenrechtstag, der da wirklich zu einem klaren Aktionstag werden könnte. Und da denke ich nochmal an Kurkow, der gesagt hat, dass er unbedingt seinen Optimismus aufrechterhalten würde. Er hat mal gesagt, ich brauche Nachrichten, die mir Kraft und Hoffnung geben. Meine größte Angst ist es, meinen Optimismus zu verlieren. Und genau diese Unterstützung der Widerstandskraft, die scheint mir jetzt wichtig. Und so etwas kann man mit einem Aufruf schaffen.
Alaida Aßmann, Jurymitglied des Geschwister-Scholl-Preises, der heute in München verliehen wird, über Andrei Kurkow und sein Kriegstagebuch, das heute ausgezeichnet wird und den Titel Tagebuch einer Invasion trägt. Vielen Dank, Frau Aßmann, fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Vielen Dank, Herr Schröder.
Das war der Montag bei Wach und Wichtig. Die neue Woche ist begonnen und ich fürchte, stoppen können wir sie nicht mehr. Deswegen hören wir uns morgen wieder. Selbe Zeit hier auf eurem Lieblingspodcast-Portal. Bis dahin, schönen Tag. Tschüss.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Paulo Coelho, Schriftsteller. Bestimmte Dinge im Leben müssen einfach erlebt und nie erklärt werden. Liebe ist so etwas.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.